Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Christian und Gerda, endlich ist es soweit. Wir haben schon seit einer Weile eigentlich miteinander ausgemacht, dass wir einen Podcast aufnehmen wollen. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir es immer verschoben. Es ist nicht dazu gekommen. Und jetzt endlich ist es soweit. Ich freue mich mega doll, dass ihr heute da seid und bin ganz gespannt, mit euch über Co-Leadership und ja die gemeinsame Leitung eines Familienunternehmens zu sprechen. Mögt ihr euch vielleicht zum Start einfach mal vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr beruflich? Ihr könnt es gerne nacheinander machen, miteinander, wie ihr wollt.
Gerda, bitte.
Ja, gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Wir sind auch froh, dass es endlich funktioniert hat. Und wir haben gedacht, jetzt darf nichts mehr schief gehen. Jetzt müssen wir uns wirklich endlich treffen. Ja. Also ganz kurz. Christian und Gerda, wir beide, unsere Story hat 2019 angefangen. Da sind wir beide als Geschäftsführer in die Firma Keil eingestiegen. Und wir arbeiten als Tandem zusammen. Der Christian ist hier der externe Geschäftsführer und ich bin diejenige, die aus der Familie kommt. Also mein Opa ist der Gründer, meine Eltern haben es fortgeführt und ich bin jetzt in der dritten Generation. Das heißt, wir haben hier zwei Perspektiven in der Führung.
Sehr stark. Christian, genau. Willst du was ergänzen?
Gerne, also wie gesagt, ich bin Christian Schmidt, ich bin der zweite Geschäftsführer, ich habe nichts mit der Familie zu tun. Das ist so, wie Gerda sagte, ich bin als Externer zur gleichen Zeit, als Gerda das zweite Mal ins Unternehmen eingestiegen ist, auch dazu gekommen.
Ja. Kanntet ihr euch vorher, mal so eine doofe Frage, oder habt ihr euch komplett, also Gerda, habt ihr einfach gesucht und seid dann auf Christian gestoßen oder kanntet ihr euch irgendwie durch irgendwelche Verbindungen?
Naja, also wir kannten uns gar nicht, bei uns war ja der Hintergrund oder die long story short, ich bin eingestiegen ins Familienunternehmen schon einige Jahre früher, das hat nicht gut funktioniert, bin dann wieder ausgestiegen, habe nach 2 Jahren gekündigt. Und habe mich selbstständig gemacht, anderer Bereich. Und dann war die Frage des, komm, wir versuchen es nochmal, also der zweite Anlauf. Und da war dann so ein bisschen dieses, ja, aber das würdest du jetzt doch das machen? Und dann habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich einen zweiten Geschäftsführer kriege. Also ich möchte es nicht allein machen. Meine Eltern haben ja auch in Tandem geführt. Also ich habe es ja vorgelebt gekriegt. Ja. Und das war halt eine von mehreren Bedingungen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir suchen einen zweiten Geschäftsführer über den Headhunter innerhalb der Branche, weil ich auch gar keine Ahnung hatte von der Branche. Ich hatte das Netzwerk nicht und so weiter. Und dann haben wir jemanden gesucht mit dem Vertriebshintergrund. Und Christian war zu dem Zeitpunkt Vertriebsleiter beim Wettbewerber und dann haben wir uns quasi wirklich im Vorstellungsgespräch auch erst kennengelernt.
Mega stark, also voll interessant. Und wie kam für dich der Wandel? Also wieso bist du doch zurückgegangen? Weil ich kenne tatsächlich einige FamilienunternehmerInnen, die ähnlich wie du gesagt haben, keinen Bock drauf und auch wirklich nicht zurückgekommen sind. Also wo ist bei dir da so dieser Wandel passiert, dass du doch gesagt hast, oh, ich komme doch wieder zurück?
Ja, ich habe das ja in der Form gar nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ich komme nicht wieder zurück, weil... Also ich habe einfach nur gesagt, okay, das geht nicht, weil wir wissen ja, dass das nicht funktioniert. Wir sind zu verschieden in der Form der Führung, meine Eltern und ich. Ich war junge Mutter gerade. Ich habe gesagt, ich habe ein Studio, ich bin selbstständig. Ich kann das gar nicht alleine wuppen, dann jetzt auch noch als Mutter und was weiß ich was, wie soll das denn gehen? Und dann war so ein bisschen, die Reaktion hat es möglich gemacht und die Reaktion meiner Eltern war, ja gut, dann schauen wir mal, ob wir das alles geregelt kriegen. Und da war halt ein ganz großer Faktor war, ihr müsstet dann rausgehen. Und da hätte ich gar nicht in dem Moment, glaube ich, damit gerechnet, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir das. Das ist ja auch untypisch für Nachfolge, dass quasi in so einem, also es war ja quasi links oder rechts, entweder würde das Unternehmen vielleicht wahrscheinlich, hochwahrscheinlich verkauft werden oder wir finden eine Lösung, wie die Nachfolge geht. Und das war für mich nur möglich, wenn sie wirklich aussteigen und ich ins kalte Wasser springe und es dann komplett von Anfang an mache. Und das war der Auslöser, wo sie gesagt haben, okay, dann machen wir das. Und das in Begleitung mit einer Unternehmensberatung, die quasi auch so ein bisschen der Schiedsrichter war und gesagt hat, haben wir das alle gehört? Das heißt, wir müssen jetzt uns darauf einigen, Gerda steigt nur ein, wenn ihr aussteigt und ein zweiter Geschäftsführer kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn da jetzt alle wirklich das Wort drauf geben und wir uns darauf einigen, dann machen wir das möglich. Und das hat halt funktioniert. Also das war ein ganz großer Unterschied. Beim ersten Mal war ich so typisch Assistentin der Geschäftsführung. Du bist weder die Geschäftsführung, du bist aber auch kein Mitarbeiter, du gehörst zu keinem so wirklich, ne? Und das hat nicht gut funktioniert.
Ja, glaube ich. Ja, und deine Eltern waren halt maßgeblich noch im Unternehmen drin. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Ich dachte, du wärst, also hättest einfach das komplett allein übernommen. Was ja ehrlicherweise auch am Anfang kaum möglich ist.
Die meisten Nachfolgefamilienunternehmen ziehen ihre Nachfolger erstmal in die Position des Assistenz oder kaufmännischen Leitung. Also irgendwas, wo du halt wirklich einen großen Überblick kriegen kannst, überall reinschnuppern darfst, aber du bist noch nicht in der Führungsverantwortung. Was ja auch voll okay ist. Für mich war das okay, weil ich verstanden habe, okay, ich werde hier nicht glücklich, weil ich auch, also es hört sich mir so an, als wären es meine Eltern. Es war ja auch, der komplette Rahmen hat nicht zu mir gepasst. Ne? Also ich habe mich versucht, da irgendwie passend zu machen für diesen Rahmen dieser Branche, dieses Unternehmens und habe eigentlich, das Einzige, was passiert ist, dass ich einfach an Leistung und Energie verloren habe, weil ich mich mehr darum gekümmert habe, die Fassade zu wahren, im wahrsten Sinne des Wortes bei uns, dass ich halt da wirklich allen entspreche und gerecht werde, als dass ich einfach das mache, was sich für mich richtig und gut anfühlt. Ne?
Ja, voll. Und sag mal, wie ist das Verhältnis mit deinen Eltern? Also bist du cool mit denen nach wie vor oder ist das zwischendurch auch mal so ein bisschen unangenehm gewesen aufgrund deiner Entscheidung und eben diesen Diskrepanzen?
Also ich bin mit meinen Eltern cool und das andere genauso. Ich glaube auch, es gibt keine keine Unternehmerfamilie, wo es nicht dieses zwischendurch mal richtig knallt. Ja. Und das ist, ich glaube, das muss man einfach annehmen und akzeptieren, dass das so ist. Und da muss man schauen, dass man sich mit in dem Bewusstsein, dass man sich regelmäßig immer wieder streitet, darauf einstellen, dass man es auch immer wieder aktiv sich darum kümmert, dass man sich auch wieder versöhnt. Ja, das ist wichtig, dass man sich darum kümmert. Das, was ich nicht mag, ist, wenn ich einen Konflikt spüre und ich habe da, sag ich mal, eine sehr, sehr spitze Nase, dass wenn da irgendwas in der Luft ist und ich mag das nicht, wenn das nicht auf den Tisch kommt. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch schon anfangs für Christian immer sehr anstrengend, weil ich wirklich die Karten auf den Tisch haben will. Das mache ich aber auch in Bezug auf meine Eltern, auf meine Familie. Ich mag das nicht, wenn das irgendwas in der Schwebe ist und man guckt, unterhält sich um den Elefanten im Raum drumherum.
Ja, ja, voll, voll. Ist ja eigentlich auch eine total gute Herangehensweise und eine Haltung von dir. Christian, du kommst aus komplett anderen Strukturen. Ich habe jetzt gerade von deiner DJ-Karriere erfahren, aber über die wollen wir heute nicht reden. Du bist aus tatsächlich klassischen Konzernstrukturen ursprünglich und hast dich dann für ein Familienunternehmen entschieden und dafür entschieden, eben die Geschäftsführung mit Gerda gemeinsam bei Kai zu übernehmen. Wie hat sich diese Integration beziehungsweise dieser Einstieg für dich gestaltet?
Also es war nie geplant, von mir in ein Familienunternehmen einzusteigen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem, was ich getan habe. Ich habe über 20 Jahre Karriere in Konzernen hinter mir und wurde seinerzeit angesprochen von einem Headhunter, ob ich Interesse hätte, in die Geschäftsführung eines oberbergischen Mittelständlers zusammen mit der 30-jährigen Tochter zu gehen. Das war natürlich genau das, was ich mein Leben lang immer machen wollte. Bin aber trotzdem hingefahren. Hab mir das angehört, weil wir hatten kurz davor ein Wettbewerbsprodukt eingeführt gegen diesen Hersteller, gegen Keil. Und das Gespräch lief dann völlig anders. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich das machen möchte und habe dann ziemlich schnell zugesagt, 4 Wochen später einen Vertrag unterschrieben. Und das war im Wesentlichen so, weil das, was Gerda gerade sagte, es war sofort zu merken, sie meint das ernst. Das ist nicht die klassische Nachfolge, wie man sie sonst kennt, sondern sie hat klare Bedingungen gestellt und das hat mir sehr imponiert. Und mir war von vornherein klar, dass das mit uns beiden entweder ganz hervorragend klappt oder dass wir beide uns gegenseitig die Köpfe einschlagen werden.
Mm. Und was würdet ihr beide sagen, sind so die Vor- und Nachteile eines Tandems dieser Art? Weil ich finde das bei euch insbesondere spannend. Es gibt ja beispielsweise auch Tandems, wo 2 Externe dazukommen oder wo 2 Interne am Start sind. Bei euch ist es ja wirklich so, einer ist extern, also einer gehört nicht zur Familie, der andere gehört zur Familie. Was ja schon mal so ganz grundsätzlich andere Voraussetzungen mit sich bringt. Was würdet ihr sagen, sind so die größten Painpoints? Was sind aber auch die größten Vorteile davon, zusammenzuarbeiten und gleichsam an der Spitze zu sein?
Weil ich glaube, wenn wir es jetzt explizit mal kurz auf uns projizieren, ist die Unterschiede von uns, die sind die größten Vorteile. Das fängt bei dem offensichtlichen Männlein-Weiblein an, geht aber hin zu, ich bin mehr das Dorfkind, Christian ist mehr der Stadtmensch, ich komme mehr aus kleinen Unternehmen, der Christian kommt aus großen Strukturen. Ich bin total gerne in Europa im Urlaub und der Christian war so der Weltenbummler und hat so jedes Land schon und jeden Flughafen schon 20.000 Mal gesehen. Also ich glaube, diese Gegensätze, ne? Ich brauche regelmäßig auch mal Me-Time und der Christian will einfach den ganzen Tag Kontakt. Das genauso mit, also da sind wir total verschieden in diesen Ansätzen und ich glaube, das im Zuge des Akzeptierens dieser unterschiedlichen Ansätze, das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig, das Annehmen und das Einladend dafür sein, dass es eben nicht gleich ist. Und dazu gehört, sind wir von überzeugt, ein konstruktives Streiten. Also mal wirklich ganz bewusst sagen, wieder das Gleiche, Karten auf den Tisch, in den Konflikt gehen, in den Streit, in die Diskussion, nicht darauf achten, dass das jetzt irgendwie harmonisch verläuft, sondern darauf achten, dass das 100% mit allem Input verläuft und man danach sich darum kümmert, dass man das auch wieder geglättet kriegt.
Und zwar am Anfang auch gar nicht bewusst, dass diese Konstellation, dass unser Modell etwas Besonderes ist. Also für uns war das so naheliegend. Wir hatten einfach vom ersten Tag an das Gefühl, das kann super mit uns beiden klappen. Aber dann sind wir so nach und nach ein bisschen auf die Suche gegangen und haben geguckt, wo es vergleichbare Modelle gibt. Und die gibt es kaum. Also es gibt ganz, ganz oft das Modell, dass Ehepaare oder Bruder und Schwester oder Cousine und Onkel oder so die Firma führen oder dass das Unternehmen ans externe Management übergeben wird. Aber diese Kombination aus interner und externer Nachfolge ist sehr, sehr selten. Wir können nur jedem dazu raten, sich auf dieses Experiment einzulassen. Weil das sind genau die Punkte, was Gerda gerade sagte. Das ist einerseits die unterschiedliche Persönlichkeit, die wir haben, aber auch diese unterschiedlichen Erfahrungswert. Uns trennen ja zum Beispiel auch ein paar Jahre. Also ich bin so dieser klischee-mäßige, klassische, alte, weiße Mann. Ich sehe das wirklich als Schimpfwort an. Also jeder, der das Buch gelesen hat hier von Nina Brockhaus und Franka Lehfeld, der weiß, ist ein positiv besetzter Begriff. Das ist ja gar nicht schlecht. Und wenn man das einfach kombiniert und sich darauf einlässt, dann kann das großartig werden.
Christian, würdest du sagen, dass es aber auch daran liegt, dass Gerda beispielsweise eine sehr progressive Denke mitbringt und auch bereit ist, da irgendwie Platz zu machen? Weil wenn ich an einige Co-Leadership-Tandems denke, habe ich ganz oft gemerkt und beobachtet, dass gerade die, wo eben jemand Externes in eine Familie reinkommt, die Person, die aus der Familie kommt oder selbst gegründet hat, ganz oft die ist, die nicht loslassen kann. Also die unbedingt irgendwie alles kontrollieren will, die alles so in charge sein möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, was es ja gleichzeitig unheimlich schwer für die Person macht, die neu reinkommt. Das ist ja bei euch offensichtlich nicht der Fall, weil das funktioniert ja schon seit ein paar Jahren. Würdest du sagen, dass das ein wesentlicher Punkt für ein funktionierendes Tandem ist?
Ich sag, das ist der wesentlichste Punkt für ein funktionierendes Tandem. Das ist natürlich schon so, wenn du Nachfolger im Unternehmen bist und du entscheidest dich, einen externen dazuzunehmen, und du entscheidest dich, jemanden auf Augenhöhe dazuzunehmen, gibst du ja auch ein Stück weit Verantwortung, du gibst Macht ab. Weil du musst ja auch mal damit leben, dass eine Entscheidung gefällt wird, die du anders gefällt hättest. Und ich glaube, wenn du dann als Nachfolger deinem Tandempartner in den Rücken fallen würdest und die Karte der Eigentümerfamilie ziehen würdest, könnte das nachhaltig dem ganzen Modell schaden. Deswegen, ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist für das Gelingen eines Modells. Und ich kann nur sagen, bei uns klappt das bisher wirklich richtig gut.
Das hört sich super an. Und wie hat sich eure Beziehung, also eure Arbeitsbeziehung sozusagen seit Anfang bis heute verändert? Hat es da irgendwie so eine Bewegung gegeben? War es auch mal echt irgendwie ganz kritisch, dass ihr gesagt habt, boah, ich glaube, wir müssen das stoppen? Oder war es immer einfach skyrocket?
Ist alles immer nur heiter Sonnenschein bei uns. Ist alles immer super.
Ich glaube, ich kann dass du gelacht hast.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Das ist wie in jeder Beziehung gibt es Hoch und Tiefs, das ist ganz klar. Und wir waren auch schon an der Phase, wo wir uns richtig gestritten haben, wo wir gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt mal ein bisschen externe Vermittlung. Das war die Phase, wo wir uns einen gemeinsamen externen Coach genommen haben, der uns einfach mal moderiert hat. Also unsere Basis hat immer gestimmt, wir haben die Grundsätzlichkeit nie in Frage gestellt, aber der Coach hat uns einfach geholfen, mal so ein bisschen den anderen besser zu verstehen. Also warum tut der Dinge so, wie er die tut? Ja, also diese Phasen gibt es natürlich in jeder Beziehung und auch in jeder Geschäftsbeziehung, ganz klar.
Also ich glaube, ich fand, wir hatten letztens noch darüber gesprochen, die Begrifflichkeit ganz cool. Da hatten, wurden wir darauf angesprochen, wie auch der eine oder andere Mitarbeiter mal sagt, ja, ihr streitet euch ja wie ein altes Ehepaar. Und das können wir gut, aber es ist ja auch in irgendeiner Form eine Art berufliche Zwangsehe, muss man ja mal sagen. Also lieb gemeint, ne? Weil wir sind zwei völlig verschiedene Menschen mit Hintergründen, mit Familien und so weiter. Wir sind ganz unterschiedlich geprägt, haben auch teilweise völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, du suchst ja nicht als Tandempartner jemand, der ist wie du. Im Gegenteil. Ne? Und ich gehe auch bewusst vielleicht mit dem Gedanken ein, es ist eine Form von Zwangsehe. Ich muss schauen, dass ich mich mit demjenigen, also auch Kompromisse eingehe und irgendwie koordinieren kann. Und dann kann da auch eine Freundschaft draus entstehen. Aber ich glaube, mit der Erwartungshaltung, ich will jetzt einen Tandempartner finden, der jetzt mein bester Buddy ist und wir sind immer einer Meinung, das ist einfach der falsche Ansatz. Ich muss jemanden finden, der genauso wie ich, und das ist, glaube ich, das Wichtige, bereit dafür ist, Andersartigkeit, andere Entscheidungen und so weiter zu akzeptieren. Also ja, Achtsamkeit im Sinne von, ich akzeptiere das, dass du anders bist, den anderen auch den Raum geben, anders zu sein als man selbst. Und ich glaube, dann kann auch ein Tandem funktionieren. Nicht, wenn ich versuche, jemanden da in das Kostüm reinzukriegen, was ich selber für mich tragen möchte.
Das war ja auch bei dem Entscheidungsprozess, als wir beim Headhunter saßen. Am Ende hat sich Gerda ja im Prinzip für mich entschieden, weil ich nicht wirklich ihrer Meinung war. Weil wir da im ersten Gespräch schon die ersten Meinungsverschiedenheiten hatten. Das meine ich jetzt total positiv. Also schon angefangen haben zu diskutieren.
Ja, das war der ausschlaggebende Punkt. Alle anderen haben mir in den Mund geredet. Das kann ich ja nicht gebrauchen. Das kann ich auch alleine machen.
Aber das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wenn du dich dafür entscheidest, in einem Tandem zu führen, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass sich das Tandem gegenseitig aussucht. Also das nützt überhaupt nichts, wenn die abgebende Generation jemanden einstellt und sagt, ihr zwei macht das jetzt zusammen. In 100% der Fälle wird das nichts. Und genauso war es auch im Vorstellungsgespräch. Also das Gespräch haben Gerda und ich miteinander geführt. Da saßen noch Gerdas Eltern, da saß noch der Headhunter, da saß noch die Unternehmensberaterin mit im Raum. Aber die haben wir ausgeblendet. Wir haben uns abgescannt, ob wir zusammenpassen.
Ja, genau. Aber ich glaube auch, es geht nicht ohne eine vernünftige Unternehmensberatung für das Thema Familienunternehmen Nachfolge. Ja. Hätten wir die nicht dabei gehabt, wären wir gar nicht in dieses Gespräch gekommen. Und halt die ganzen Sachen, jeder hat seine Befindlichkeiten, seine Forderungen, seine Wünsche und so weiter, Erwartungen, die werden einfach mit so einer Beratung vernünftig auf den Tisch gelegt. Und wir hatten jetzt, bei uns die TMS in Köln hatten wir dann schon, keine Ahnung, die haben meinen Ausstieg auch mit begleitet. Damals, ne, wo die Interviews waren. Und das geht ja auch wirklich an die Psyche. Also die sind ja mehr Therapeuten. Die helfen dir vielleicht später, wenn alles mal ein bisschen läuft, auch mal mit den Zahlen und mit dem Controlling. Aber in erster Linie sind das eigentlich Therapeuten, Psychologen, die dafür sorgen, dass die vernünftig kommuniziert wird und übersetzen eigentlich nur, das hat der gemeint und das hat der gemeint. Ja. Und ich glaube, wenn du die nicht hast, dann kriegst du gar nichts da aufgebaut oder mal wirklich vorangebracht.
Ja. Ja, so klassische Mediation. Macht ihr sowas heute noch? Also ihr habt Coaches, oder?
Ja, wir haben seit letztem Jahr haben wir tatsächlich einen Coach. Wir machen das jetzt nicht aktuell nicht regelmäßig. Mhm. Man muss sagen, wir therapieren uns auch untereinander ganz bewusst, indem wir ganz gezielt darauf achten, ist es wieder Zeit für einen Deep Talk. Das kann dann im Zuge einer Geschäftsreise sein, wo wir sagen, so heute gehen wir einfach zu zweit essen und unterhalten uns nochmal, um sich einfach nochmal einzugrooven. Oder im Zuge der Klausurtagung, wo wir uns auch 2-3 Tage rausziehen. Weil das ist immer so, es wird immer vorausgesetzt, dass wir uns ja verstehen und irgendwie absprechen, aber die Arbeit und die Pflege, dass wir nicht komplett aneinander knallen und dass nicht alles zerbricht, die gehört halt auch dazu. Also entweder machen wir es selber in Form von Deep Talk oder mit dem Coach dazu, den wir uns daraus gesucht haben, ja.
Ja, sehr stark. Was würden eure Mitarbeitenden über euch sagen als Tandem-Team?
Mega anstrengend.
Das ist ja geil. Ja, geil. Habt ihr im Wesentlichen das Gleiche gesagt, nur anders.
Also wirklich, wirklich, also ich glaube, mega anstrengend. Die wissen genau, wann sie wen besser einbeziehen. Also ich bin da, glaube ich, viel mehr die Drama-Queen und mich kriegen die viel mehr auch mit, ne, dieses, oh mein Gott, ne, dahingetrieben. Und manchmal braucht man auch das und will auch einfach mal dieses Drama und ich bin zugleich auch für Thema Personalgespräche. Ich lebe das, ich liebe das, ich nehme mir da, bin da ein sehr empathischer Mensch. Mhm. Aber genauso braucht es auch vielleicht manchmal einen Christian, der so gefühlt dauergelassen und Optimist und ist, ne, der einfach sagt, alles gut, kriegen wir hin. Das kann manchmal das sein, was du brauchst, und manchmal kann es auch genau das sein, was du nicht hören willst, dass der schon wieder sagt, ja, ja, alles gut, gar kein Thema, kriegen wir hin. Ne?
Ja, ja, voll.
Also ich glaube, je nach Thema kannst du dir nicht immer deinen Ansprechpartner aussuchen, und dann kann das anstrengend sein, ja.
Das war aber auch ein Lernprozess. Also die Mitarbeiter, das hat auch nicht vom ersten Tag angeklappt. Also wir mussten uns erstmal alle zusammen eingrooven. Das ist so ein bisschen wie in einer großen Familie, wo du plötzlich nicht nur Papa, sondern Papa und Mama da sitzen hast. Ja. Und die klassischen Spielchen. Also man geht erst zu dem einen, fragt ihm was, dann sagt er, wir machen jetzt A. Man ist mit der Antwort nicht ganz zufrieden, also gehst du dann doch zum anderen und fragst und kriegst die Antwort B.
Und oh, dann ganz schwierig.
Anschließend dann, ja, ihr seid euch ja nicht mal einig.
Ja, aber ja, das kriegen wir oft als Vorwurf. Ihr seid euch nicht einig. Und dann denken wir müssen uns ja nicht einig sein. Ihr wollt doch eine Entscheidung. Ihr habt sogar die Möglichkeit, euch auszusuchen, manchmal, von wem ihr die einholt. Ne?
Ja.
Aber wenn du halt beide fragst, dann hast du auch zwei weil das akzeptieren wir ja gegenseitig, dass die Entscheidung auch mal eine andere ist, als man sie selber treffen würde.
Ja, ja. Und in 99% der Fälle steht die Entscheidung, wenn einer von beiden sie gefällt hat.
Ja. Lass uns mal in dem Klischee drin bleiben. Christian, du hast es vorhin angesprochen, alter weißer Mann, ich zitiere dich jetzt hiermit. Und andersrum, Gerda, ne, junge Frau oder junge Familienunternehmerin ab 30. Christian, lass uns mal bei dir anfangen. Was würdest du alten weißen Männern raten? Was müssen sie tun, um so zu werden wie du? Also wie klappt ein progressiver Umgang in einer Führungsposition mit Mitarbeitenden? Lass uns mal dabei bleiben. Jetzt gar nicht unbedingt nur auf Tandem bezogen, sondern ganz grundsätzlich. Was würdest du alten weißen Männern raten? Wie klappt sowas? Was müssen sie tun?
Also ich finde, Diversität ist eine großartige Sache. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich mir ein Umfeld suche, wenn ich mir Menschen suche, die so sind wie ich. Also ich muss ja sonst, so kann ich mich persönlich auch nicht entwickeln. Und die Zusammenarbeit mit Gerda, ich habe mindestens genauso viel von ihr gelernt, wie sie von mir. Also das ist nochmal der Punkt von vorhin. Wir sind unterschiedlich und wir sind unterschiedlich aufgrund des Geschlechtes, aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Herkunft und so weiter. Und ich kann nur jedem raten, sich auf dieses Experiment einzulassen. Du kannst nur gewinnen. Und die Zusammenarbeit, so die enge Zusammenarbeit so mit einer Frau, hatte ich vorher so noch nicht. Ich hatte immer Frauen im Team, aber die wurden einfach gesteuert. Hier muss ich mich ja wirklich mit auseinandersetzen jeden Tag. ja. Das kann ich auch jedem Mann schon mal sagen, das kann ganz schön anstrengend sein. So der Alltag mit Gerda. Gerda streitet sehr gerne in den meisten Fällen. Und zumindest am Anfang war es immer so, sie hat mich gestritten. Ich war gar nicht dabei. mittlerweile habe ich das gelernt.
Oh, geil.
Weil ich dann auch gelernt habe, das bringt nichts, es einfach nur zu ignorieren und sie einfach reden zu lassen. Da kommen wir beide nicht mit weiter. Aber man muss halt eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Diese Gelassenheit, man muss sein Ego so ein Stück zurückstellen. Aber das gilt nicht nur in dieser Zusammenarbeit mit einer Frau oder mit einer jungen Frau. Es gilt im Tandem grundsätzlich. Es geht um das Ergebnis des Tandems und es geht nicht um die eigene Positionierung. Und das ist natürlich für viele, die als Externe in ein Familienunternehmen gehen, nicht ganz einfach. Weil es ist natürlich schon immer so, egal was du tust in dem Unternehmen, egal wie gut du bist, egal was du anstößt, du wirst nie die richtige Nummer eins sein. Das ist so ein Prozess, den jeder klar für sich haben muss. Und ich glaube, das ist halt bei älteren Leuten deutlich einfacher, weil die einfach schon gelassener sind. Die haben viel erlebt und sind nicht so karrierebezogen. Die sind einfach auf die Sache bezogen und nicht so auf die eigene Karriere.
Und Gerda, was würdest du jungen Frauen raten, die ähnlich wie du in einer ähnlichen Position sitzen oder in eine ähnliche Position kommen wollen oder das vielleicht auch einfach ganz grundsätzlich anstreben? Was hast du aus den Vorurteilen gelernt, die dir quasi entgegengebracht werden, als junge Frau in der Führung, Familienunternehmen übernehmen, mit einem älteren Mann zusammenzuarbeiten?
Also ich würde sagen, für mich war der größte Gewinn der Moment, wo ich aufgehört habe, mir einen eine Position oder ein Ansehen versucht, also ich habe es nicht mehr versucht, es mir zu erkämpfen, weil es war natürlich am Anfang gerade innerhalb der Branche so, ich kam da mit dem Christian hin und dann war das auch für die, die mich nicht kannten, da war das so, ach, da kommt der mit der Praktikantin, mit der Assistentin, die Sekretärin, was auch immer, ne? Die waren super nett zu mir, aber das war dann auch natürlich auch international so von wegen, Christian, wie machen wir das hier, da und da, haben wir noch hier ein Projekt und so weiter und so fort. Gerda, wie geht's denn dem Kind?
Ah, ne? Schwierig.
So ja. Was immer wieder, ne? Und da habe ich immer versucht, da wirklich dagegen anzukämpfen und dann so, ich behaupte mich jetzt, ich zeig dir jetzt, was ich drauf habe und so weiter.
Ja.
Und für mich war die Erlösung, als ich verstanden habe, weißt du was, das ist mir total egal. Also das Thema Gelassenheit. Ich habe mir Visitenkarten gedruckt und da Praktikantin draufgeschrieben. und ich habe dann, der Christian sagte irgendwann, jetzt hol doch mal die Visitenkarten raus. Ne? Ich sage, wieso? Die wollen doch eh nur deine haben. Also ich habe sie auch keinem mehr aufgezwängt. Ne? Ja. In dem Moment, wo ich dann wirklich so begriffen habe, so, hey, das ist nicht gewünscht. Also du wirst hier anders gesehen. Und dann lass die in diesem Blick. Du kannst denen das eh nicht aufzwängen. Das muss von alleine passieren. Mhm. Und das war für mich das größte Learning. Genauso wie Christian und ich hatten oft die Situation, dann sagte der Christian immer, na ja, es ist ja auch viel leichter für eine Frau, da sag ich mal, zu glänzen, weil ihr so, also böse gesagt, aber lieb gemeint, es wird ja manchmal eh weniger zugetraut. Und wenn du dann natürlich gerade in einer Branche, die eher für Männer ist, in irgendeiner Form glänzen, ist ja der Wow-Effekt.
Und ja, wobei ganz kurz, ne, was ich daran halt grundsätzlich kritisch finde, ist, wieso wird von Frauen erwartet, dass sie glänzen müssen? Also weil von einem Mann wird ja theoretisch auch nicht erwartet, dass er glänzen muss, sondern da wird eher so vorausgesetzt, der wird das schon managen.
Genau das meine ich. Und dann habe ich halt irgendwann verstanden und auch gesagt, ja, das stimmt. Also es stimmt, dass dieser Effekt da ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, der Effekt ist cool, wenn du auf einmal merkst, ah, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Ne? Das ist natürlich ein guter Moment. Aber was ich gesagt habe, ist ja das, was die Frau mitbringen muss und was man, glaube ich, auch sich selber einfach so sich auf die Schulter klopfen darf. Dafür musstest du aber Stunden, Tage, Wochen oder vielleicht Monate oder Jahre damit umgehen können, dass diese Person dir gegenüber dich die ganze Zeit unterschätzt hat, dass es dir nicht zugetraut wird, dass du in einen Raum guckst, kommst und du weißt, diese Person denkt gerade, ich bin die Praktikantin oder ich bringe dem nur den Kaffee. Oder diese Person denkt, ich bin nur die Tochter und ich hab jetzt einfach nur mich ins gemachte Nest gesetzt und der Christian ist der die Ahnung hat. Das musst du halt aushalten können. Der Effekt nachher ist cool, wenn die dann begreifen, das ist nicht so. Aber du musst es aushalten können und ich glaube, da ist einfach nur das tut jede sich selber einen Gefallen, wenn sie sich damit einfach, wenn sie das einfach annimmt. Wenn sie sagt, das ist so, das musst du akzeptieren, versuch dich nicht, da deine Energie zu verbrennen, da was anderes zu machen, grinst dir ne, in die Tasche und denkt dir so, ja, die voreingenommenen Leute, die meinen, sie müssten hier so ein Schubladendenken machen, das ist umso schöner, wenn du es einfach nur annimmst, diese Rolle so ein bisschen sogar vielleicht denen bestätigst, dass sie denken, ja, guck mal, die versucht ja gar nicht, sich das da rauszureden und sie merken nachher selber, oh shit, da habe ich mich aber ganz schön vertan. Und ich glaube, da ist einfach das größte Learning für mich, sich selber zu mögen, zu akzeptieren und zu wissen, was man kann und drauf hat und sich nicht die ganze Zeit unter Druck zu setzen, dass ich das nach außen hin zeigen und präsentieren muss.
Was natürlich unglaublich schwer ist, weil wir Menschen ja alle irgendwie nach Anerkennung und auch Ansehen lechzen, so, ne? Es ist, und dann in einer Zeit und Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist, wo es um Performance und Abliefern geht, ist es, glaube ich, nochmal schwieriger. Christian, was würdest du sagen? Glaubst du, dass dieses Verhalten, was externe Leute eben, wie Gerda gerade beschreibt, so an den Tag legen, dazu führt, dass Frauen in Führungspositionen oft ja so eine Stutenbissigkeit mit sich bringen, aber auch ganz oft Haare auf den Zähnen. Man sagt ja ganz oft, so Frauen in hohen Positionen werden dann irgendwann echt eklig. Gerda, damit meine ich dich jetzt nicht, ne? Ich habe gerade ein Gespräch gehabt, was ich vor einer Zeit geführt habe und auch Studien, die ich dazu gelesen habe, dass es ja noch immer so ist, dass Frauen irgendwie sehr so mit den Ellbogen da oben rumhantieren und so. Ich frage mich, hängt das damit zusammen, dass von außen einfach so ein Druck auch auf Frauen gelegt wird, dass wir überhaupt nicht einfach sein dürfen?
Hundertprozentig. Also das ist ganz, ganz sicher eine Ursache dafür. Aber auch gerade da hilft es, wenn man das sehr, sehr früh thematisiert. Also wir sind da am Anfang auch zusammen ein, zwei, dreimal in die Falle getappt, haben darüber sehr intensiv gesprochen und seitdem funktioniert das sehr gut. Das heißt also, wenn diese Situationen entstehen, wir gucken uns schon an und grinsen beide und nutzen die Situation für uns. Wir sind dann in dem Moment sehr ergebnisorientiert. Und ich kann das total nachvollziehen, dass Frauen irgendwann genau in diese Abwehrhaltung gehen. Also es wundert mich überhaupt nicht.
Ja. Jetzt habt ihr ja seit eurer Zusammenarbeit auch um einiges die Produktivität eures Unternehmens oder des Unternehmens steigern können. Und ich weiß, dass bei euch, merkt man ja auch so, wie ihr sprecht, das Thema Gerechtigkeit eine ganz große Rolle spielt, ne? Also im Arbeitskontext und im Unternehmenskontext. Würdet ihr sagen, dass wenn die Produktivität nicht in dem Ausmaße gestiegen wäre und euer Unternehmen vielleicht aufgrund des Tandems nicht so erfolgreich wäre, dass ihr trotzdem Fokus auch auf das Thema Gerechtigkeit im Unternehmen legen würdet und diese Kapazitäten dafür aufbringen würdet oder eher nicht?
Also ich würde jetzt erstmal ganz blöd fragen, was ist denn die Produktivitätssteigerung? Ne? Also es ist eine Arbeitsproduktivitätssteigerung, die Kapitalproduktivitätssteigerung. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt gar nicht das, was ich in erster Linie fokussiere, was dazugehört. Das ist das Mittel zum Zweck. Aber es geht doch eigentlich viel mehr darum, dass du eine Innovationsproduktivität hast. Dass wir sind produktiver geworden in unserer Empathie, allein weil wir viel mehr für unser Personal machen. Wir sind im Thema Konfliktlösung, Entscheidungsfähigkeit, Teamwork, Kommunikation, da haben wir richtig viel gemacht. Und das waren ja Sachen, die wir getan haben, damit unsere Arbeitsproduktivität steigt, damit dadurch unsere Kapitalproduktivität steigt. Also das heißt, wir würden ja wahrscheinlich, du kannst es, glaube ich, nicht aus der anderen Richtung machen. Du kannst nicht sagen, ich will meine Arbeitsproduktivität und meine Kapitalproduktivität steigern, ohne dass du anhand deines Teams, deiner Leute in dem Thema Kommunikation, hey, wir machen es nicht perfekt, noch lange nicht. Jeder hat da seine Baustellen. Aber wir versuchen immer wieder neu, da unsere Produktivität zu steigern. Ich glaube, wenn du es von oben versuchst und sagst, ich will aber erst meine Kapitalproduktivität und um das Thema Empathie, Konfliktlösung und Teamwork kümmere ich mich später, das wird nicht funktionieren.
Das Spannende ist ja, genau, bin ich bei dir, es wird nicht funktionieren, weil es zu kurzfristig gedacht ist. Aber das Lustige ist ja, so arbeiten ja fast alle Unternehmen. Also die haben ja alle nur ein kurzfristiges Modell und langfristig denken sie offensichtlich nicht. Christian, wie stehst du dazu? Also ich finde das super, erstmal, Gerda, gerade was du sagst, ich finde es super progressiv natürlich, deswegen reden wir heute auch, weil ich es einfach unglaublich interessant finde, wie ihr arbeitet und was für einem krassen Mindset ihr da dran geht. Aber woran liegt es, dass der Großteil der Unternehmen das eben nicht tut und total kurzfristig orientiert denkt und arbeitet?
Also ich komme erstmal zu der vorherigen Frage zurück. Das ist ein ganz klares Jein. Wir würden mit Sicherheit trotzdem den Fokus auf die Menschlichkeit legen, aber wir hätten nicht so viele Freiheiten, es zu tun, wenn der wirtschaftliche Erfolg nicht da wäre. Dann müssten wir uns dann viel, viel stärker auf das Unternehmen in der Wirtschaftlichkeit konzentrieren. Wir hätten diese Freiheiten gar nicht. Und ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, der lügt sich was in die Tasche. Also am Ende des Tages müssen wir Geld verdienen, das ist nun mal so. Und dann nutzen wir dort innerhalb dieses Rahmens maximal die Möglichkeiten, dann unsere Überzeugung umzusetzen und entsprechend die Menschlichkeit einziehen zu lassen. Warum machen das so viele Unternehmen nicht oder warum ist das kurzfristig so? Ich glaube, wir sind einfach sehr kapitalgetrieben worden in den letzten Jahren. Also ich habe zweimal das Unternehmen gewechselt, weil sich das geändert hatte. Ich habe in zwei Unternehmen gearbeitet, die eine extrem positive Unternehmenskultur hatten, wo es wirklich einen Eigentümer im Hintergrund gab, obwohl es Weltkonzerne waren. Und in dem Moment, wo das Geld an die Börse ging, das Kapital, hat sich das gewandelt. Wir haben plötzlich nicht mehr langfristig gedacht, wir haben plötzlich in Monats- und Quartalsberichten gedacht, wir haben völlig sinnlose Entscheidungen gefällt, wo jedem klar war, das ist kurzfristig eine clevere Idee, um das Ergebnis zu schönen, aber langfristig schadet uns das. Und ich glaube, da müssen wir gerade im Mittelstand, gerade bei Familienunternehmen, müssen wir deutlich stärker zurück. Wir müssen deutlich mehr die Verantwortung für die Generationen übernehmen und müssen nicht ans nächste Jahr denken, sondern müssen überlegen, was ist in 10, was ist in 15, was ist in 20 Jahren mit dem Unternehmen.
Ich finde das so spannend, weil man redet, also alle Leute reden darüber, alle Leute scheinen es, alle ist natürlich jetzt auch sehr pauschal gesagt, ne, aber viele Leute reden darüber, viele Leute sehen diese Herausforderung, dieses Thema und trotzdem wird es immer noch gleich gemacht. Ne? Wie du gerade sagst, wir sind eine Leistungsgesellschaft, die irgendwie daraufhin geprägt, sozialisiert ist. Es ist einfach so, wir müssen Umsatz machen, wir müssen am Ende des Jahres irgendwelche Ausschüttungen haben, die wir dann an irgendwelche Leute verteilen können. Ich frage mich immer, was wäre denn, wenn man diese Gewinnmaximierung einfach nicht hätte, wenn man einfach dafür sorgen würde, dass man am Ende schwarze Zahlen schreibt,
Deckel check, drauf, irgendwo ist cool. Ende.
Genau, so, dann ist erstmal cool, aber dafür haben wir auch dafür gesorgt, dass die ganzen Mitarbeitenden, die wir zu Anfang des Jahres eingestellt haben, bei uns geblieben sind, auch zukünftig mit uns arbeiten wollen und alle noch klar im Kopf sind. Hm. So. Und im besten Fall sich sogar zugehörig fühlen und so krass geil am Start sind, dass sie im nächsten Jahr viel effizienter arbeiten werden, weil sie sich so wohl bei uns fühlen.
Ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt ist da, es wird uns ja auch von klein an vermittelt und das ist ja auch das, was die Unternehmen haben. Erfolg ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Ne? Also ich muss das Ziel erreichen, ich muss das Ergebnis erreichen, ich muss das Geld haben, ich muss den Gewinn, das muss ich erreichen. Aber wir sind halt der Meinung, das ist ja nicht das Erreichen des Ziels. Also der Erfolg ist ja die Happiness, die du hast und die passiert auf dem Weg dahin. Und ich muss ja natürlich, ich eck da auch immer wieder an, gerade bei, sag ich mal, meinen Eltern und sei es unser Steuerberater, die sagen immer, Gerda, das ist doch Quatsch, wenn ich sage, naja, aber ich mache es nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen. Das Geld brauche ich, damit ich das, was mir meine Happiness gibt, auf diesem Weg weitermachen kann. Ja, also natürlich, ich habe auch Spaß, wenn ich mir mal von dem Geld was Cooles kaufen kann und ich habe auch Spaß, wenn ich mal was mehr habe und noch einen geilen Urlaub machen kann, aber Erfolg ist doch das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Also hört sich jetzt, glaube ich, ganz kompliziert an, aber das ist ja das, was mir jeden Tag ausmacht. Es macht's für mich nicht besonders, wenn ich denke, geil, wenn wir Ende des Jahres diesen Ertrag haben, dann habe ich Erfolg. Für mich ist der Erfolg, wenn das ganze Jahr oder viele Phasen irgendwie besonders waren, wieder eine persönliche Entwicklung stattgefunden haben, ein Mitarbeiter über sich hinausgewachsen ist, auf einmal ein Mindchange irgendwo da war, wo du denkst, boah, krass, wie cool war das denn? Ja, und nicht am Ende des Jahres die Zahl. Und da sind leider viele noch immer so in dem alten Muster drin. Und ich finde es einfach nur schade und merke auch, dass ich da gerade von den Generationen, wo das so dieses Leisten und Geld und das ist der Erfolg, die ziehen die Augenbrauen hoch und sagen, Kind, du hast es nicht verstanden.
Ja, safe.
Ja, aber der wirtschaftliche Erfolg ist ja nicht darüber definiert, was ich Ende des Jahres wirklich als Gewinner stehen habe oder was ich ausschütte, sondern ich kann das Geld ja auch sinnvoll langfristig ins Unternehmen, in die Mitarbeiter investieren. Und
genau, aber davon habe ich zum Beispiel nicht gesprochen. Genau. Aber das machen ja dann auch nicht alle Unternehmen. Also es geht dann ja ganz auf wirklich. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, aber das ist ja genau das. Ich investiere in meine Mitarbeiter. Ich investiere in die Zufriedenheit. Und das zahlt sich ja langfristig aus.
Ja.
Weil wenn du ganz ehrlich bist, den meisten Unternehmern, bei den größeren Unternehmen kann es ja egal sein, ob sie 10% oder 20% mehr oder weniger ausschütten am Ende des Jahres. Das macht ja für sie gar keinen Unterschied. Es macht viel längeren und größeren Unterschied für sie, wenn sie ihr Geld wirklich sinnvoll investieren in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter und ihres Unternehmens.
Ja, absolut richtig. Ich könnte mit euch dazu jetzt stundenlang weiter diskutieren, weil ich gerade dieses Thema so spannend finde. Und auch irgendwie das Gefühl habe, dass es echt so eine Fragestellung unserer Zeit ist, die niemand so wirklich beantworten kann. Alle haben dazu eine Meinung, aber irgendwie verändert sich doch nichts. Ich finde das wahnsinnig. Man sagt ja immer, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Deswegen hören wir jetzt auf. Ich möchte euch gerne zum Abschluss noch eine Frage von meiner letzten Gästin stellen. Die passt tatsächlich auch ganz gut ins Thema rein. Und zwar fragt sie euch, reicht es, in einem Job das zu tun, was man liebt, um damit glücklich zu sein?
Ja.
Und wenn nein, was braucht es noch? Gerda, Christian, ihr gerne beide. Gerda, ja. Du sagst ja?
Ja, also ich nochmal das, was ich gerade gesagt habe, ich finde, das ist es eigentlich genau. Ich muss das machen, was mich glücklich macht. Aber wenn dazu gehört, dass ich dafür sorgen muss, dass Ergebnisse kommen, damit ich weiterhin das tun kann, was mich glücklich macht, dann ist das halt auch ein Bestandteil dazu. Also ich glaube, ich muss die Bedingungen halt schaffen, damit ich weiterhin das tun kann, was mich glücklich macht.
Sehr cool. Christian?
Vor 15 Jahren hätte ich ganz klar kurz und knapp Nein gesagt. Mittlerweile sage ich ein klares Ja. Ich habe gelernt im Laufe der Jahre, natürlich müssen wir alle Geld verdienen, das ist klar. Wir müssen alle irgendwie so eine Rechnung bezahlen, aber wir verdienen alle mehr Geld, als wir eigentlich brauchen. Ja, nicht alle, das ist natürlich nicht. Aber andere Dinge zählen viel, viel mehr. Und wenn man etwas macht, wo man wirklich Bock drauf hat, dann ist man auch übrigens ganz gut da drin, dann ist man auch wirklich gut da drin und dann kommt auch der wirtschaftliche Erfolg von selber.
Sehr cool. Und würdet ihr eure Privilegien aufgeben? Wenn ja, welche?
Boah. Also ich komme gerade aus 4 Wochen Indonesien-Urlaub und da haben wir mit sehr wenig Gepäck eine ganz tolle Zeit gehabt in sehr armen Ecken. Und ich glaube, bei mir wäre es so das Privileg der Luxusgüter. Also dieses, ich habe mal wieder ein Newsletter gekriegt von West Wing und will mir jetzt die schönen, tollen Gläser holen. Wir haben das Privileg zu sagen, ach voll cool, das hole ich mir. Und das ist sowas gerade jetzt nachdem ich jetzt 4 Wochen diese Sichtweise wieder gekriegt habe, mit einfach nur wenig Sachen und dem Essentiellen unterwegs zu sein, dadurch fehlt dir an nichts, wenn du dieses Privileg aufgibst.
Das würde ich auch so unterstreichen. Also ich könnte aufs große Haus und aufs Auto und so verzichten, das fände ich gar nicht so schlimm, aber sich die positive Zeit mit der Familie leisten zu können. Also wir fahren heute Nachmittag noch in den Urlaub und ich freue mich jetzt schon wie Bolle, mit unseren Kindern abends auf dem Bett zu liegen und vorzulesen. Was im Alltag sehr, sehr untergeht. Also diese Zeit finde ich sehr, sehr wichtig und das finde ich ein ganz tolles Privileg, dass wir uns das leisten können, sowas regelmäßig zu tun.
Ja, das freut mich. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Urlaub. Mögt ihr zum Abschluss noch eine Frage an den nächsten Gast oder die nächste Gästin stellen?
Also ich hätte eine Frage, Christian. Darf ich?
Bitte.
Hast du schon mal etwas Verbotenes gemacht? Und wenn ja, was war das? Und würdest du es wieder tun?
Geil. Ihr beiden, es war mir ein Fest, mit euch zu sprechen. Ich finde euch großartig, ich bin mega Fan. Ich finde geil, was ihr nach außen tragt. Ich finde eure Haltung wirklich herausragend, progressiv und empfehlenswert. Ich hoffe, dass das ganz viele FamilienunternehmerInnen hören und auch grundsätzlich Leute, die in Tandem arbeiten oder Führungskräfte sind und sein wollen. Es lohnt sich. Vielen lieben Dank für eure Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.